Der aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Nordsee. Von Borkum bis Sylt. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Diesen Spruch hört man häufig an der deutschen Nordseeküste. Doch nicht nur grauer Himmel und Regen bestimmen das Bild von der Küste. Ruhe und Natur, die Weite des Wattenmeeres, nostalgische Kindheitserinnerungen und frische Luft. All das taucht vor dem geistigen Auge auf, wenn von den deutschen Nordseeinseln die Rede ist. Hören Sie, wie einzigartig und dennoch bedroht die Landschaft des Wattenmeeres ist. Das Ferienglück an der Nordsee der 50er Jahre gar nicht so anders aussah als heute und dass jede der höchst unterschiedlichen Inseln ihren ganz eigenen Reiz hat. Nach einem Plädoyer für den schützenswerten Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und einem Ausflug in die 50er Jahre führt die Reise auf die westlichste Nordseeinsel. Wir blicken zurück auf die Geschichte der Insel Borkum und auf einen ihrer berühmten Besucher, den Dichter und Zeichner Wilhelm Busch. Das soll Jüst sein, fragt sich der FAZ-Autor Tillmann Spreckelsen, der Jüst im Winter bereist. Auf den Spuren von Heinrich Heine geht es anschließend weiter nach Norderney. Wie schön eine Reise mit Kindern auf die autofreie Insel Baltrum sein kann, beschreiben wir in einem weiteren Beitrag. Mit Bahn und Fähre geht es dann weiter gen Osten. Zuerst mit der Inselbahn über Wangerooge, dann in Begleitung des Kapitäns mit der Fähre vom Nordstrand bei Husum auf die Insel Pellworm. Auf Amrum dreht sich alles um die Natur und eben nicht um das Sehen und Gesehenwerden. Dass diese ruhige Insel durchaus Glücksgefühle hervorrufen kann, beweist der Reisebericht über die nordfriesische Insel. Wir verbringen außerdem einen wunderschönen Sommertag am weißen Strand der Insel Föhr, bevor wir den östlichsten und letzten Punkt der Reise erreichen, die Insel Sylt, die gerade im Winter zu einem wundersamen Streifzug einlädt. Das soll Jüst sein? Eine Nordseeinsel im Winter, das heißt Regen, Nebel, kurze ruhige Tage und jede Menge Zeit zum Nachdenken.
Von Tillmann Spreckelsen. Nichts ist, wie es sein sollte. Das fängt schon im Norddeich Mole an, wo unser kümmerlich besetzter Zug ankommt und die Fähre wartet. Durch das entkernte Empfangsgebäude am Pier pfeift der Wind. Die Imbissbude mit den Krabbenbrötchen ist verschwunden. Den Fahrkartenschalter muss man suchen. Und wenn man ihn in einem Behelfscontainer gefunden hat, gibt es da weder Schlange noch Gedränge. Nicht einmal Kurtaxe wird gefordert, als sei der Besuch der Insel im Winter weniger wert. Die Möwen bleiben lieber unter sich, statt wie sonst in der Hoffnung auf Brotreste um uns herum zu flattern, und die Sonne hängt so matt über dem Horizont, als fände sie ihr bisschen Schein selber ganz sinnlos. Als die Frisia die sechste um Punkt 3 Uhr ausläuft, dämmert es schon. Die wenigen Passagiere löffeln auf dem Unterdeck Suppe, trinken Bier und sind in Gedanken noch auf dem Festland. Ein Rentnerpaar will sein Haus neu vermieten. Am liebsten sagt die Frau an eine alleinstehende Dame. Gesundheit misst sich in Knorpeldichte und Cholesterin, wenn nur der Husten nicht wäre. Ein Sohn hat endlich die passende Frau gefunden. Hoffentlich hält das diesmal ein bisschen länger. Ein schwarzer Pudel reibt sich an meinem Bein, während sein Besitzer starr wegsieht und vor dem Panoramafenster die lange Inselküste im Dunst versinkt. 1,5 Stunden später legt die Fähre im Jüster Hafen an. Es ist stockfinster. Das soll Jüst sein? Der kleine Junge fällt mir ein, der hier ein paar Sommer verbrachte, draußen im Log auf dem Bauernhof, zwischen Dünen und Watt. Als Ebbe und Flut noch Abenteuer waren, und das Überwinden der Priele auf dem Weg vom Strandkorb in die Wellen eine Kunst, die sich am besten an der Hand des Vaters lernen ließ. Lang waren die Tage, übervoll mit stillen Sensationen, die Ritterburg im Sand, die kleinen Krebse und Blutegel in den Prielen, wenn sich die Wellen zurückgezogen hatten, der Wind und die Sandkörner in den Augen, Der Sonnenbrand. Es muss doch geregnet haben, damals. Die Fotos zeigen die ganze Familie oft genug in Orange und Gelb. Aber in der Erinnerung ist der Himmel sattblau. Tag aus, Tag ein. Und wenn man abends ins Bett ging, schien es noch lange hell unter den Vorhängen durch. Dann kam ein neuer Tag. Im Sommer ist die Insel immer noch rappelvoll. Und wenn man zu lange überlegt, findet man kein Zimmer mehr. Im Winter ist es genauso schwer, weil nur eine Handvoll Pensionen offen sind. Viele Jüster machen in der dunkelsten Zeit ihrerseits Urlaub, andere renovieren, was das Zeug hält. Auf dem Weg zur Unterkunft taucht im Nebel das Inselkino auf. Hinter den geöffneten Türen wird gehämmert und gesägt. Und als ich die Pension erreiche, riecht es nach frischer Farbe. Was immer ich aus dem Sommer kenne, ist geschlossen. Der Spielzeugladen am Schiffchenteich, die Kneipe gegenüber, das Milchgeschäft, die Fischbude mit den Krabbenbrötchen. Die Bühne für die Kurkonzerte ist versperrt, in den Fenstern der verwaisten Restaurants hängen Lichterketten. Nur die Hacienda ist geöffnet und während ich schweigend etwas Mexikanisches esse, schweigt ein Pärchen in der anderen Ecke des Raumes. Ohne die Musik würde man uns sicher kauen hören. Dann fängt es an zu regnen. Am nächsten Morgen regnet es noch immer. Der Himmel hängt schwer über der Insel, und als ich mit dem Fahrrad gegen den Wind die Straße ins Log fahre, kommt mir ein Pferdefuhrwerk mit Baumaterial entgegen. Das Pferd tropft, der Wagen auch. Mein Fahrrad, meine Jacke. Das Kopfsteinpflaster gibt noch etwas Halt, der Rest kommt ins Rutschen. Im Sommer hätte ich mich bei diesem Wetter ins Haus des Kurgasts gesetzt. Ich hätte Zeitung gelesen und den Kindern beim Spielen zugesehen. Irgendwann hätte der Regen aufgehört, die Kinder hätten sich in den Wasserlachen gespiegelt und wären zum Strand gerannt. Das Haus des Kurgasts ist natürlich geschlossen, dafür tropft es mir vom Kragen in den Nacken. Das ist doch alles nicht wahr, denke ich. Das kann doch nicht sein, murmle ich vor mich hin und sage mir dann, dass es nicht gesund ist, wenn man so mit sich selber spricht. Aber mit wem denn sonst? Das Fahrrad immerhin kann man wohl unverschlossen stehen lassen. Und der Weg zum Strand ist nirgends weit auf Jüst. Am Horizont laufen zwei Menschen, ein bisschen auf Abstand, aber doch nah genug, dass der Hund von einem zum anderen springen kann. Die Sicht ist klar, der Nebel löst sich auf, und aus dem Grau kommen plötzlich die Farben. Habe ich die Dünen je so hellgrün gesehen? Das Wasser so stählern, die Gischt so weiß? Weil kein Kind sie aufsammelt, ist der Strand noch übersät mit Muscheln. Dafür sind die hochsommerlichen Strandburgen verschwunden, verweht, weggespült, und ich erinnere mich an die alten Fotos, die ich vom Kurhaus gesehen habe, das pompös auf der Düne thront und einst eine Treppe bis zum Strand besaß. Die ist längst unter dem Sand begraben und mit ihr jeder Anflug von Glamour, der dieser bis ins Mark nüchternen Insel sowieso nicht gut ansteht. Auf den Fotos sieht man die Treppe noch, mühsam, denke ich, immer aufs Neue freigefegt von einem, der jeden Morgen wieder die Sinnlosigkeit seiner Arbeit vor Augen geführt bekam und trotzdem tapfer den Reisigbesen in die Hand genommen hat. Wann hat er beschlossen, es sein zu lassen? Oder hat ihm die Gemeinde den Besen aus der Hand genommen, gegen seinen Willen, weil man der Sache schließlich überdrüssig wurde? Als es dunkel wird, laufe ich zurück. Alle Wege führen hier zur evangelischen Kirche. Die Tür ist unverschlossen, drinnen scheint ein diffuses Licht, und während mich in der Bank die Erinnerung an Kindergottesdienste überfällt, an Bohnenwachs auf der Treppe im Pfarrhaus und an den verwunschenen Garten hinter dem Deich, fangen die Glocken plötzlich zu läuten an, ohne dass irgendein anderer das Kirchenschiff betreten hätte. In der Pension ist der Geruch nach Farbe inzwischen stärker geworden. Am Fuß der Treppe fängt mich der Maler ab. Ob ich bitte nur jede zweite Stufe benutzen könne, die anderen hätte er gerade weiß gestrichen. Als die Fähre um 8 Uhr morgens die Insel verlässt, ist es noch dunkel. Unter Deck klagt eine Pensionswirtin über die sparsamen Gäste, die alles Mögliche aufs Zimmer schleppten, um es dort zu verzehren. Sie wisse das genau, immerhin leere sie ja den Papierkorb. Ich denke kurz an das, was ich zurückgelassen habe. Das Wasser glitzert, die Fahrrinne ist wie eh und je von dünnen Bäumen gesäumt. In der Ferne taucht Norderneys Betonsilhouette auf. Und wieder ist der Gedanke schön, sich für die richtige der beiden Inseln entschieden zu haben. Im Norddeich Mole geht die Sonne auf. Sie strahlt, sie zeigt, was sie kann. Und vielleicht lässt sich ja hier irgendwo ein Krabbenbrötchen auftreiben. Aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 11. Januar 2009.
Die Nordsee. Von Borkum bis Sylt. Das vollständige FAZ-Audio-Dossier finden Sie zum Beispiel bei faz-audio.de.